Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 5: Angststörungen. Abschnitt 5.1: Spezifische Phobien. Von Judith Kowalski und Matthias Berking. Teilabschnitt 5.1.1: Störungsbild und Klassifikation. Spezifische Phobien zeichnen sich durch eine dauerhafte, extreme und kulturell unangepasste Angst vor bestimmten Objekten oder Situationen aus, die objektiv keine Gefahr darstellen. In der Folge vermeiden die Betroffenen die angstauslösenden Situationen bzw. Objekte. Die Bezeichnung spezifisch bezieht sich auf die Tatsache, dass die gefürchteten Objekte bzw. Situationen vom Patienten in der Regel klar benannt und eingegrenzt werden können. Definition: Spezifische Phobien sind Angsterkrankungen, bei denen die Betroffenen unter extremer Furcht vor bestimmten Objekten oder Situationen leiden. Definition Ende. Fallbeispiel: Spezifische Phobie. Frau C. ist 31 Jahre alt, verheiratet und hat 2 Kinder. Ihr Mann arbeitet als Fernfahrer und ist daher beruflich viel unterwegs, sodass Frau C. häufig alleine mit den Kindern zu Hause ist. Seit sie sich erinnern kann, leidet sie unter extremer Angst, wenn sie mit Spinnen konfrontiert wird. Schon als Teenager bekam Frau C. regelrechte Angstanfälle mit Übelkeit, Herzrasen und Schweißausbrüchen, wenn sie auch nur eine winzige Spinne an der Decke sah. Deshalb ist es ihr heute kaum möglich, in Räume zu gehen, in denen sich Spinnen befinden oder theoretisch befinden könnten. Unter anderem hat das zur Folge, dass Frau C. ihre Wäsche nicht mehr im Keller waschen oder aufhängen kann, weil dort das Risiko, einer Spinne zu begegnen, deutlich erhöht ist. Außerdem öffnet sie in der Wohnung nur noch Fenster, an denen Insektengitter angebracht sind, achtet ständig darauf, dass die Haustür geschlossen ist und kontrolliert die Wohnung täglich mehrmals nach Spinnen. Vor allem unter der Woche, wenn Frau C. alleine zu Hause ist und ihr niemand helfen könnte, die Tiere zu beseitigen, bereitet ihr die Angst, große Schwierigkeiten alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Fallbeispiel Ende. Die früher benutzte Bezeichnung einfache Phobie wurde durch spezifische Phobie ersetzt, um dem Eindruck entgegenzuwirken, es handele sich um eine in Anführungszeichen leichte Form der phobischen Erkrankung. Die Lebenszeitprävalenz spezifischer Phobien ist insgesamt zwar relativ hoch, dennoch suchen die Betroffenen vergleichsweise selten therapeutische Behandlung. Die spezifischen Phobien zählen zu den Angsterkrankungen, welche in Tabelle 5.1 im gedruckten Buch dargestellt sind. Im ICD-10 sind die spezifischen Phobien der Kategorie F4, neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen, zugeordnet. Für die Diagnose einer spezifischen Phobie müssen die in Tabelle 5.2 im gedruckten Buch aufgeführten Kriterien erfüllt sein. Sowohl im ICD-10 als auch im DSM Römisch 4 wird zwischen 5 Typen spezifischer Phobien unterschieden. Tiertypus: Beispielsweise Angst vor Spinnen, Schlangen oder Insekten. Oftmals werden besonders die abrupten Bewegungen der Tiere gefürchtet. Phobien dieser Art beginnen in der Regel bereits vor dem 10. Lebensjahr. Umwelttypus: Hier besteht die Angst vor Naturereignissen wie Gewitter, Sturm oder Wasser im Vordergrund. Der Beginn liegt auch hier in der Regel in der Kindheit. Situationstypus: Es werden bestimmte Situationen wie Fahrstühle, Tunnel, Züge, aber auch Menschenmengen oder enge Räume gefürchtet, sodass zum Teil eine Überlappung mit der Panikstörung mit Agoraphobie bestehen kann. Blut-, Spritzen- und Verletzungstypus: Die Betroffenen zeigen eine ausgeprägte Angst vor Arztbesuchen oder Spritzen. Besonders relevant ist bei diesem Typus, dass zum Teil wichtige Untersuchungen oder Behandlungen nicht wahrgenommen werden. Eine Besonderheit ist, dass bis zu 75% der Betroffenen in einer entsprechenden Situation in Ohnmacht fallen, was eine für Angsterkrankungen untypische physiologische Reaktion ist. Anderer Typus. Sonstige Kategorien wie zum Beispiel die Angst vor Ersticken, vor kostümierten Personen oder vor Situationen, in denen es zum Erwerb einer Krankheit kommen kann, wie etwa bei Insektenstichen oder Infektionen durch Milben oder Zecken. Da ein phasenweises Auftreten von Ängsten vor bestimmten Gegenständen, Tieren oder Situationen bei Kindern weit verbreitet ist und diese Ängste oft von selbst wieder abklingen, wird bei Kindern und Jugendlichen eine entsprechende Diagnose, in Klammern F93.1, erst nach dem Fortbestehen der Symptomatik über mindestens 4 Wochen vergeben, in Klammern siehe Kapitel 14. Das Erkennen von Phobien im Kindesalter ist unter anderem auch aufgrund des Sachverhaltes von Bedeutung, dass Angststörungen im Kindesalter als wichtige Prädiktoren für verschiedenste psychische Störungen im Erwachsenenalter identifiziert wurden. Teilabschnitt 5.1.2 Diagnostik. Ängste im Rahmen spezifischer Phobien sind in der Regel eng auf bestimmte Situationen bzw. Objekte umgrenzt. Problematisch kann jedoch die Unterscheidung zwischen einem noch in Anführungszeichen normalen Ausmaß an Angst und einer pathologischen Angstreaktion im Sinne einer Phobie sein. Vor diesem Hintergrund spielt für die kategorisierende Diagnostik eines letztlich als Kontinuum zu sehenden Phänomens die emotionale Belastung bzw. die konkrete Beeinträchtigung der Patienten eine zentrale Rolle. Zur Diagnostik spezifischer Phobien stehen sowohl störungsübergreifende als auch zahlreiche spezielle diagnostische Instrumente zur Verfügung. Die üblichen strukturierten, zum Beispiel DIPS oder SCID, bzw. standardisierten, in Klammern zum Beispiel CD, Interviewverfahren, erlauben über die eigentliche Diagnose hinaus auch eine genaue Abklärung eventueller Komorbiditäten. Der Schweregrad der spezifischen Phobie kann anhand entsprechender Selbstbeurteilungsfragebögen erfasst werden. Diese liegen zu nahezu allen Typen spezifischer Phobien vor, in Klammern siehe Tabelle 5.3 im gedruckten Buch. Teilabschnitt 5.1.3 Epidemiologie und Verlauf. Prävalenz. Die 12-Monats-Prävalenz spezifischer Phobien in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung liegt nach Wittchen und Heuer zwischen 4,5% für Männer und 10,8% für Frauen, in Klammern Gesamt 7,6%. Die Lebenszeitprävalenz wird nach Hamm mit bis zu 15% angegeben. Frauen sind in etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer, wobei die Geschlechterverteilung sich zwischen den verschiedenen Typen nochmals unterscheidet. Generell variiert auch die Auftretenshäufigkeit der verschiedenen Subtypen. Nach Fredrickson et al. Wird der situative Typus am häufigsten diagnostiziert, danach folgen der Tiertypus und der Blut-, Spritzen- und Verletzungstypus. Komorbidität. Nur etwa 12-30% der Phobiker suchen eine Behandlungseinrichtung auf und dies in der Mehrzahl der Fälle aufgrund komorbid auftretender Störungen, in Klammern vor allem andere Angststörungen. In diesem Sinne berichten Wittchen und Vossen beispielsweise Komorbiditätsraten von 44% für Sozialphobie und 15% für Panikstörung. Aber auch posttraumatische Belastungsstörungen, Zwangsstörungen, affektive und somatoforme Störungen treten häufig gemeinsam mit spezifischen Phobien auf. Verlauf. Die ersten Symptome spezifischer Phobien zeigen sich üblicherweise bereits in der Kindheit oder dem frühen Erwachsenenalter, wobei das Ersterkrankungsalter zwischen den verschiedenen Formen variiert. Tier- sowie Blut- und Spritzenphobien beginnen oftmals bereits zwischen dem 5. und 9. Lebensjahr. Auch der Umwelttypus hat seinen Ursprung in der Regel in der Kindheit und ist verhältnismäßig selten erst ab dem Erwachsenenalter zu finden. Im Gegensatz zum Umwelttypus nehmen situative Phobien mit dem Alter tendenziell zu und zeigen eine zweigipflige Verteilung mit einem zweiten Höhepunkt um das 20. Lebensjahr. Teilabschnitt 5.1.4 Ätiologie und Störungsmodell. Zwei-Faktoren-Theorie. Die wohl am weitesten verbreitete und einflussreichste Theorie zur Ätiologie spezifischer Phobien ist die von Mora veröffentlichte Zwei-Faktoren-Theorie. Danach erwerben ursprünglich neutrale Reize durch die Kopplung mit traumatischen Ereignissen deren angstauslösende Wirkung, in Klammern erster Faktor, klassische Konditionierung. Die in der Folge einsetzende Vermeidung der angstauslösenden Stimuli wird durch negative Verstärkung, in Klammern Abnahme der Angst, selektiv verstärkt. In Klammern zweiter Faktor, operante Konditionierung und führt letztlich dazu, dass keine Löschung stattfinden kann und die Angst langfristig aufrechterhalten bleibt. Nachfolgende Forschungen haben allerdings gezeigt, dass sich bei vielen Patienten keinerlei traumatische Erlebnisse identifizieren lassen. Unter anderem mit Blick auf diese Befunde stellte Seligman die Hypothese auf, dass sich Reize unterscheiden in Bezug auf ihr Potenzial, als konditionierter Angststimulus zu fungieren. Im Sinne eines sogenannten Preparedness-Ansatzes geht er dabei von reizspezifischen biologischen Prädispositionen aus, welche sich im Laufe der Evolution herausgebildet haben. Aufgrund des damit verbundenen Reproduktionsvorteils sind beispielsweise Angstreaktionen auf Spinnen, Engen oder Höhen leichter, schneller und stabiler zu konditionieren als auf Kuscheltiere oder Blumen. Three-Pathway-Modell und seine Erweiterungen. Das Three-Pathway-Modell nach Rachmann schlägt generell drei Wege des Angsterwerbs vor. Klassische bzw. operante Konditionierung, Imitations- bzw. Modelllernen sowie Instruktionslernen, in Klammern zum Beispiel Ängste oder Warnungen der Eltern. Auch diese Theorie wurde in der Vergangenheit kritisiert, da ebenfalls nicht für jede Phobie eine entsprechende Erklärung gefunden werden konnte. Poulton und Menzies ergänzen das Rachmann-Modell schließlich um einen vierten Aspekt. Ihrer Auffassung nach entstehen Phobien durch mangelnde Erfahrung in der Bewältigung von potenziell angstauslösenden Situationen. Sie konnten nachweisen, dass beispielsweise Kinder, die öfter hingefallen waren und mehr Erfahrungen mit Höhe gemacht hatten, in der Folge seltener an Höhenangst litten. Nach Meinung der Autoren sind sie durch ihre entsprechenden Erlebnisse besser in der Lage, ihre angeborene Furchtdisposition zu überwinden und mit positiven Lernerfahrungen zu bewältigen. Vulnerabilitätsstressmodelle. In den gängigen Vulnerabilitätsstressmodellen wird von einer angeborenen Prädisposition bezüglich der Entwicklung von Angsterkrankungen ausgegangen. Hinweise auf die Bedeutung einer solchen angeborenen Anfälligkeit finden sich beispielsweise in Familienstudien. Diese zeigen, dass innerhalb von Familien bestimmte Typen von Phobien besonders häufig auftreten, in Klammern vor allem der Blut-, Spritzen- und Verletzungstypus. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass eine frühkindliche Neigung zur Verhaltensgehemmtheit, in Klammern siehe Behavioral Inhibition System, ein Risikofaktor für die Ausbildung einer Angststörung darstellt. Aus neurophysiologischer Perspektive sind Befunde relevant, denen zufolge Läsionen der Amygdala, in Klammern welche weithin als das Angst- und Furchtzentrum des zentralen Nervensystems gesehen wird, konditionierte Furchtreaktionen verhindern, während elektrische Stimulationen der Amygdala diese Reaktionen induzieren. Bei PET-Untersuchungen, in Klammern Positronen-Emissionstomographie, zeigte sich, dass die Konfrontation mit aversiven Reizen bei Patienten mit spezifischer Phobie zu einer verstärkten Aktivität der Amygdala führt. Teilabschnitt 5.1.5 Behandlung. Bei kaum einer Störung ist die Behandlungsempfehlung so eindeutig wie bei spezifischen Phobien. In diesem Bereich gelten Konfrontationsverfahren eindeutig als der vielversprechendste Ansatz, in Klammern Evidenzklasse 1a, siehe Kapitel 15, Band 2. Die konkreten Vorgehensweisen unterscheiden sich zum einen in Bezug darauf, ob sie eher massiert oder eher graduiert und ob sie in vivo, in Klammern in der Realität, oder in sensu, in Klammern in der Vorstellung, durchgeführt werden. Graduierte Exposition. Bei der systematischen Desensibilisierung führt die in sensu Konfrontation mit ansteigend angstauslösenden Reizen im entspannten Zustand zu einer konditionierten Hemmung der Angstreaktion, in Klammern reziproke Inhibition. Beim Habituationstraining hingegen wird davon ausgegangen, dass die Reaktionsstärke nach wiederholter realer In-Vivo-Präsentation des angstauslösenden Reizes abnimmt, in Klammern siehe Beispiel. Massierte Exposition. Bei massierten Vorgehensweisen wird der Patient direkt mit maximal angstauslösenden Reizen konfrontiert. Die Konfrontation kann auch hierbei sowohl in sensu, in Klammern Implosion, als auch in vivo, in Klammern Flooding, geschehen. Für eine detaillierte Darstellung der Verfahren sei auf Kapitel 3, Band 2 verwiesen. Beispiele einer gestuften Konfrontation in vivo. Therapie einer Schlangenphobie, in Klammern Ophiophobie. Schlangenbilder in Enzyklopädie ansehen. Schlangenbilder in Enzyklopädie berühren. Plastikschlange kaufen. Plastikschlange berühren, damit spielen. Zoobesuch. Terrarium ansehen, Verhalten der Schlange erklären lassen. Mit einer lebendigen Schlange in einem Raum aufhalten. Therapeut nimmt Schlange um den Hals. Patient nimmt Schlange um den Hals. Beispiel Ende. Effektivität. Die Effektstärke der Konfrontationsbehandlung in vivo wird in einer Meta-Analyse von Wolitzki-Taylor et al. Mit D gleich 1,05 angegeben. Dies kann als starker Effekt bezeichnet werden, welcher mit keiner anderen Therapiemethode bei der Behandlung spezifischer Phobien vergleichbar ist. Applied Tension. Ein Sonderfall stellt die Behandlung der Blutspritzen- und Verletzungsphobie dar. Bei dieser Phobie zeigen Patienten eine spezifische physiologische Reaktion, in Klammern biphasisch, auf Blut-Spritzenreize. Durch ein plötzliches Absenken des Blutdrucks kommt es zu Ohnmachtsanfällen, in Klammern Synkopen, anstatt, in Klammern, wie bei Angsterkrankungen üblich, zu einer Sympathikusaktivierung, in Klammern unter anderem Steigerung des Blutdrucks, Erhöhung der Herzrate, als Reaktion auf den Angstreiz. Daher ist hier das Verfahren der Applied Tension indiziert. Mit dem Ziel einer kurzfristigen Blutdrucksteigerung wird das gezielte Anspannen der Skelettmuskulatur erlernt, in Klammern zum Beispiel progressive Muskelrelaxation ohne Entspannungselemente, um eine situationsgebundene Ohnmacht zu vermeiden. In der ursprünglichen Version des Entwicklers beinhaltet die Behandlung 5 Sitzungen. Sitzung 1. Verhaltensanalyse, Erlernen der Anspannungstechnik. Sitzungen 2 und 3. Darbietung von angstauslösendem Bildmaterial, Wahrnehmen erster Anzeichen einer Ohnmacht, in Klammern zum Beispiel kalter Schweiß, Ohrensausen, Anwenden der Anspannungstechnik. Sitzung 4. Besuch bei einer Blutspendeeinrichtung, Beobachtung anderer Patienten sowie eigene Blutspende, Anwenden der Anspannungstechnik. Sitzung 5. Beobachtung einer Operation, in Klammern zum Beispiel am offenen Herzen, Anwenden der Anspannungstechnik. Effektivität. Ziel einer Studie von Öst, Felenius und Sterner war es, herauszufinden, welche der Komponenten der Applied Tension Behandlung die eigentlich wirksame darstellt. Verglichen wurde das Applied Tension Verfahren mit einer Konfrontation in vivo, in Klammern ohne Coping-Technik, sowie der reinen Anspannungstechnik, in Klammern ohne Konfrontation. Im Gegensatz zu der klaren Indikation von Konfrontationsverfahren bei anderen phobischen Ängsten, erwiesen sich sowohl angewandte Anspannung als auch Anspannung allein als effektiver als die reine Konfrontation in vivo. Dieses Ergebnis ließ sich darüber hinaus auch im Einjahres-Follow-up bestätigen.